Ja, ich grüße auch ganz herzlich von unserer Gemeinde in Köln-Sülz und ja, freue mich wieder hier zu sein. Es ist noch gar nicht so lange her, im Mai, ganz Anfang Mai, also 2 Monate, da war ich hier und für mich kam das noch weniger vor. Also als wir hinfuhren, dachte ich, ach, das war ja fast schon vor ein paar Tagen so gefühlt. Letztes Mal auf dem Heimweg haben wir gemerkt, hier ist ja eine Baustelle und ich bin erstmal schön zur Autobahn gefahren, merkte dann aber, da muss man ja einen Umweg fahren. Genau, gut, dass man dann Navis hat, ne? Also sonst kennt man sich ja nicht aus. Und letztes Mal, da ging es um ja, ein Wunder Jesu aus dem Johannesevangelium. Ich frage jetzt nicht, wer sich daran erinnert. Nämlich Jesus, er geht auf dem See. Seine Jünger sind unterwegs, sie kommen in einen Sturm und dann geht Jesus zu ihnen. Und da haben wir ja, daraus diesen Text genommen, Jesus, der fürsorgliche Leiter in unserem Leben. Eigentlich Jesus, der beste Leiter in unserem Leben. Und 3 Dinge habe ich euch mitgegeben. Einmal Jesus, er ist es, der uns in Schwierigkeiten führt. Also alle Schwierigkeiten in unserem Leben, die müssen an Gott vorbei, auf seinem Schreibtisch vorbei. Ja? Also er grenzt es ein, nichts kommt ganz plötzlich, ungeplant in unser Leben, sondern es ist Gott, der das erlaubt oder halt auch dann verhindert oder eingrenzt. Und Jesus ist immer in unserer Nähe. Er ist immer rufbereit, er ist immer ein Handgriff weit entfernt, so wie bei Petrus, ja, wo er anfing zu sinken, war Jesus ganz in der Nähe. Er hat gesagt, Herr, hilf mir, und Jesus hat ihn dann gerettet. Und Jesus, er bringt ans Ziel. Er ist mit seinen Jüngern ans Ziel gekommen und so geschieht das auch in deinem und in meinem Leben, wenn wir ihm vertrauen. Und heute soll es weitergehen aus dem Johannesevangelium. Und ich habe euch ja letztes Mal schon mal gesagt, das Johannesevangelium ist ja ein ganz besonderes Evangelium. Und zwar lesen wir ganz am Ende, wo Johannes quasi den Grund seines Evangeliums zusammenfasst. Dort sagt er, viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Aber diese sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Also Johannes hat nicht alles aufgeschrieben. Er sagt auch selbst, das würden die damalige Bibliothek nicht fassen, das, was alles Jesus gemacht hat, was man über ihn schreiben könnte. Aber er hat ganz speziell Dinge zusammengefasst, herausgesucht, aufgeschrieben und will damit etwas bezwecken, etwas bewirken. Und das sind diese 7 Wunder, die wir im Johannesevangelium, wenn man seine Auferstehung mit dazu rechnet, dann sogar 8, aber halt spezielle 7 Wunder Jesu. Und das Ziel ist, dass jeder Leser, jeder, der sich diese Zeichen anschaut, diese Wunder, Jesus erkennt, wer er wirklich ist. Er ist Gottes Sohn, er ist der Christus, von Gott gesandt. Und durch diesen Glauben, durch diesen Vertrauen in ihn, ja, haben wir dieses Leben. Und was bedeutet dieses Leben? Dieses Leben bedeutet natürlich ewiges Leben, aber auch ein Leben in Fülle. Wie wir in Johannes 10 lesen, Jesus ist der gute Hirte, der gekommen ist, um uns ein Leben in Fülle zu geben. Das beginnt schon hier auf dieser Erde und wird dann vollendet in der Ewigkeit. Und vielleicht hab ich mich dann gefragt, warum sollen wir denn Jesus, diesem fürsorglichen Leiter, diesem guten Leiter, vertrauen? Und da müssen wir so ein bisschen zurück und uns das erste Zeichen anschauen, das Johannes in seinem Evangelium uns nennt. Und das ist das Wunder, ebenfalls ein Zeichen, ein Wunder, die Hochzeit zu Kanaan, wo Jesus aus Wasser Wein macht, ja. Und das wollen wir uns gleich mal anschauen aus Johannes 2, Jesus Christus, und da geht es um die wahre Freude. Und ich lese uns das nach der neuen Genfer Übersetzung, den Text, Johannes 2, die Verse 1 bis 11. 2 Tage später fand in Kana, eine Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzten. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon. Es war Wein geworden. Und er konnte es sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke für deinen Sohn Jesus, den du gesandt hast. Und danke, dass wir diese Geschichte auch haben. Und ich bete, dass dein Wort heute zu unseren Herzen spricht und du uns das sagst, was wir hören müssen. Amen. Jesus, die wahre Freude. 2 Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Und während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Also Jesus ist hier bei dieser Hochzeit und er selber und auch seine Jünger waren eingeladen. Das zeigt schon, der Kreis war recht groß. Ob das jetzt durch seine Mutter geschah, dass Jesus da irgendwie mit dazugehörte, oder ob das vielleicht durch Nathanael, einen seiner Jünger, der direkt aus Kana kam, ob das irgendwie mit ihm zusammenhängt, das wissen wir gar nicht genau. Aber wir wissen, dass in der orientalischen Kultur, sie waren sehr, sehr gastfreundschaftlich und bei so Hochzeiten waren oft sehr, sehr viele Gäste eingeladen. Und die Hochzeit, die war etwas ganz Besonderes, sehr aufwendig und ein ganz angesehenes Fest. Ich würde sagen, schon ein bisschen größer wie bei uns hier heute. Und so eine Hochzeit, die konnte bis zu 7 Tage dauern, also wirklich eine ganze Woche. Und nachdem der Bräutigam seine Braut zu sich oft in das Haus der Eltern genommen hatte, dann wurde ausgiebig, wie gesagt, bis zu 7 Tage lang gefeiert. Und so eine Hochzeit, die steht für Freude. Und auch der Wein steht für Freude. So gibt es ein damaliges jüdisches Sprichwort, ohne Wein keine Freude. Und wir sehen an Jesus, dass er ebenfalls mit dabei ist auf dieser Hochzeit. Er ist mittendrin, er feiert mit, er ist jetzt nicht wie Johannes der Täufer, der in der Wüste lebt, sondern er ist wirklich mit dabei, mittendrin. Aber dadurch, dass hier so viele Gäste sind, wahrscheinlich zu viele, ist irgendwann in der Mitte oder bevor die Hochzeit überhaupt zu Ende ist, ist der Wein aus. Kein Wein mehr, der Wein geht aus. Und das ist wirklich, das ist richtig furchtbar, das ist eine Tragödie, das ist bitter. Ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen. Das wäre eine Schande, nicht nur für das Brautpaar, sondern für die Familie des Bräutigams. Ja? Und damals gab es sogar so eine Sitte, dass wenn sowas passiert oder etwas anderes, wo etwas ausgeht, da konnten die Leute, die konnten Ersatzzahlungen verlangen. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Und der Bräutigam konnte natürlich nicht vorhersagen, wie viel Leute jetzt kommen. Er hat geplant, vielleicht ein bisschen sparsamer, aber jetzt ist es plötzlich vorbei oder der Wein ist aus. Also ich selbst war noch nicht auf einer Hochzeit, wo etwas ausgegangen ist. Zumindest ist mir das nicht aufgegangen. Aber ich habe von einer gehört, und das hat sich sehr viel rumgesprochen, dass auf einer Hochzeit, da waren auch mehr Gäste da und die haben gut gegessen und dann waren plötzlich die Schnitzel alle, das Fleisch war alle. Und was haben die gemacht? Die sind dann ganz schnell in den nächsten Supermarkt gefahren und haben Bockwürstchen gekauft. Immerhin etwas, ja. Aber stell dir vor, du stehst in der Schlange und siehst, oh, lecker Schnitzel, oh, cool, gleich komme ich dran. Und dann schwupp sind die alle und es kommen keine neuen Schnitzel, sondern es kommen Bockwürstchen. Also, wie gesagt, das hat sich so rumgesprochen. Ich weiß zum Glück nicht, welche Hochzeit das war. Aber das ist eine Tragödie. Das ist schlimm. Und zum Glück können wir dann so schnell hier was besorgen. Aber da ging das nicht, ja. Und deshalb, es wäre wirklich ein furchtbares Dilemma. Aber Jesus, er greift ein und er ist derjenige, der hier diese Hochzeit dann rettet. Und dieser Wein und auch die Hochzeit, sie steht symbolisch für weltliche Freude, für eine vergängliche Freude. Sie bietet nur eine Zeit lang eine Erfüllung und scheint in diesem Moment uns vielleicht glücklich zu machen. Aber wie lange hält dieses Glück an? Und es ist so brüchig, es ist nicht anhaltend. Im nächsten Augenblick kann dieses Glück vorbei sein und so wie hier sogar in eine Tragödie, vielleicht sogar in eine Tragödie umschlagen. Und diese scheinbaren Freuden, die sind unzureichend, die sind ungenügend und die haben oft auch einen bitteren Nachgeschmack. Und ich habe mal hier ein Bild mitgebracht. Also hier, ja, also jede Alternative ist einfach vergänglich. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, wenn du mal so eine Werbung schaust. Ja, man bekommt ja immer so einen ganzen Stapel. Ich gucke gerne Aldi an. Das ist irgendwie so aus meiner Familie. Und ich weiß, man schaut sich das an und man denkt, ja, ach guck mal, hier so ein Angebot, ne? So ein Gartenschlauch. Also man braucht eigentlich immer einen Gartenschlauch. Ne? Also irgendwie jetzt ganz so heiß, mal das Fahrrad abspritzen oder vielleicht mal irgendwas begießen und dann auch noch so günstig. Ja, das ist so die Männer. Ja, manchmal ist es auch Werkzeug, denkt man, ach, also das kann man immer mal gebrauchen. Ne? Vielleicht nicht jetzt, aber irgendwann mal. Ja? Oder auch hier, ne? Ich meine hier so Bodenhelfer. Das ist dann eher so ein bisschen was für die Frauen. Ja? Aber für den Haushalt kann man immer mal was gebrauchen. Ne? Da fällt irgendwie Wischen, schadet nicht genug zu Hause zu haben. Ne? Und so wird man irgendwie getriggert, dass man ja, denkt, ach, das könnte ich gut gebrauchen. Und dann will man das, dann kauft man das, man stellt es in den Keller und hat es vergessen. Ja, vielleicht kennt man das auch noch zu, beim Geburtstag, Weihnachten. Man wünscht sich unbedingt etwas ganz, ganz doll als Kind. Und dann hast du es und spielst damit vielleicht eine Stunde, einen Tag, eine Woche. Aber wie lange hält diese Freude? Die ist vergänglich und dann will man mehr. Man will was das Nächste und so weiter. Und so ähnlich ist das auch, ja, in allen irdischen Dingen. Wir wollen etwas und wir hoffen, dass sie uns Glück und Freude bringen. Aber am Ende ist es das doch nicht. Und es bleibt so eine Leere zurück, so eine Sehnsucht, was macht uns wirklich glücklich. Und Johannes, er gibt uns diese Zeichen, er gibt uns diese Wunder, die auf die wahre Freude hinweisen. Die darauf hinweisen, wo können wir echtes Glück finden, was auch anhält, was nicht vergeht und nicht so einen Nachgeschmack gibt. Und so lesen wir weiter in diesem Text. Und Jesus erwiderte, also seiner Mutter: Ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte: Tut, was immer er euch befiehlt. Diese Antwort Jesu hier an seine Mutter, die klingt hart und abweisend. Vor allem, wenn man Luther, die alte Luther liest. Denn er sagt hier, er nennt hier seine Mutter Weib. Ja, das ist ja heute das Wort, wird gar nicht mehr gebraucht. Aber wie zur Zeit Luthers oder wie gesagt vor einigen Jahren, da war das Wort auch im Deutschen ein gängiger und ein guter Begriff. Ja? Und der Ausdruck hier im Griechischen ist ebenfalls eigentlich eine ehrvolle, eine würdevolle Anrede. Und deshalb ist hier die NGÜ übersetzt das ganz gut mit liebe Frau. Ja? Also liebe Frau. Also Jesus spricht seine Frau wirklich mit Respekt und mit Achtung an. Er schätzt sie sehr. Aber gleichzeitig ist der Satz, und dass er hier sie nicht Mutter nennt, zeigt auch, Jesus geht auch auf Distanz. Er weist ihr hier ihre Grenzen auf. Und Jesus ist in diese Welt gekommen, um ausschließlich den Willen des Vaters zu erfüllen. Und hier sagt er, meine Zeit ist noch nicht da. Später lesen wir dann, wo er ganz klar sagt, die Zeit ist gekommen und er richtet sich darauf aus, nach Jerusalem zu gehen. Weil seine Mission war ja, ans Kreuz zu gehen. Und warum er jetzt doch dann plötzlich das Wunder tut, vielleicht hat sich das geändert oder vielleicht das können wir uns gar nicht genau erklären. Aber seine Mission war, ans Kreuz zu gehen und die Ehre Gottes wiederherzustellen. Und in Johannes 17 ist es dann da, wo Jesus sagt: Vater, die Zeit ist jetzt da, offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Dieses hohepriesterliche Gebet und danach geht er wirklich zielgerichtet dann ans Kreuz. Was sich hier die Mutter dabei dachte, das können wir nicht sagen, aber wir sehen an ihr, dass sie wirklich Jesus vertraut und dass sie auch ihm zutraut, dass er die Situation retten kann, dass er die richtige Ansprechperson ist. Außerdem gibt es viele Hinweise in der Bibel, dass der Vater Jesu, also der Ehemann, der Josef, der Maria, schon zu diesem Zeitpunkt war höchstwahrscheinlich verstorben war. Und das heißt, Jesus war der Älteste in der Familie und er war sozusagen dann auch verantwortlich, ja, für so ein Problem. Und obwohl Jesus seine Mutter hier korrigiert und auch zurechtweist und irgendwo auf, ja, einfach die Grenzen aufweist, vertraut sie ihm und sagt dann den Dienern, tut das, was Jesus euch sagt. Und ja, solchen Glauben können oder sollen auch wir haben. Ja, wir können hier von der Maria lernen. Wir können daraus lernen, dass wir mit Problemen zu Jesus kommen können. Denn er ist wirklich die beste Anlaufstation dafür. Er meint es wirklich gut in unserem Leben. Und er kann, egal in welcher Notlage wir sind, er kann eingreifen und er kann helfen. Und wie passiert das hier? In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge. Steht das da drauf? Ah ja. Wie sie die Juden für die vorgeschriebene Waschungen benutzten. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Und Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Und dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Jetzt wendet der Johannes quasi den Blick auf diese leeren Wasserkrüge, die irgendwo am Rand standen. Die waren leer und auch das zeigt, dass hier wirklich viele Gäste gewesen sind. Denn diese Krüge wurden ja für diese Waschungen gebraucht und wenn das Wasser weg ist, dann waren viele Gäste da. Es wurden mussten viel gewaschen und gereinigt werden. Und hier lesen wir 80 bis 120 Liter. Also das ist eine ganze, ganze Menge. Und die Diener, die müssten hier auch wirklich viel Mut haben. Ja, also nicht nur, dass sie das dann tun, sondern Jesus sagt, ja, bringt jetzt ein Schlückchen davon, ein kleines Gefäß, dem Speisemeister. Also der für das Fest verantwortlich ist. Und die sind hier absolut gehorsam. Ja, die tun das, was Jesus sagt, weil ja auch die Mutter das gesagt hatte. Und was passiert? Was passiert in diesem Moment? So. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon. Es war zu Wein geworden. Er konnte es sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebrachten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihnen, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückgehalten. Jesus, der uns im ersten Kapitel des Johannesevangeliums als der allmächtige Schöpfer vorgestellt wird, der dann auf diese Erde kommt. Und er beweist hier, in diesem ersten Wunder, beweist er seine Macht, seine Allmacht. In einem Augenblick wird aus Wasser wird Wein. Und alle Versuche, das irgendwie logisch zu erklären, die müssen einfach scheitern. Können wir nicht. Ja? Wenn wir sowas auch heute nachmachen wollen, können wir auch nicht. Also entweder ist es ein Wunder oder ist es eine Lüge. Dazwischen gibt es nichts. Und nachdem wir die Fakten so prüfen, ja, und überlegt haben, müssen wir sagen, ja, kann ich das glauben? Glaube ich, dass Jesus der Schöpfer ist und dass er in einem Moment aus Wasser Wein machen kann? Oder glaube ich das nicht? Kann ein allmächtiger Gott aus Wasser Wein machen? Und damit meine ich nicht einen langen Prozess, weil das sehen wir ja jedes Jahr. Ja, wir sehen ja jedes Jahr, wie aus Wasser Weintrauben und dann noch Wein entsteht. Und das ist auch ein Wunder. Das ist ein Mega-Wunder, ein tolles Wunder. Aber das passiert in einem Prozess. Das Gleiche macht hier der Schöpfer in einem Moment. Und wie ich schon gesagt habe, dies wird keiner von uns wiederholen können. Wir können es nur glauben oder annehmen. Und das Beste an diesem Zeichen ist, an diesem Wunder, dass dieser Wein wirklich herrlich gewesen sein muss. Ja? Also ich bin jetzt nur nicht so der Weinliebhaber und Kenner, aber ich glaube, so mancher wäre gerne dabei gewesen. Er sagt, ich hätte den Tropfen gern probiert. Und ich glaube, das ist jetzt aber meine Meinung, die müsst ihr nicht übernehmen, müsst ihr nicht glauben, steht nicht in der Bibel. Ich glaube sogar, das war wahrscheinlich der beste Wein, der jemals auf dieser Erde hergestellt wurde. Weil ihn Jesus ja gemacht hat. Und hier merken wir, Jesus, er schenkt wirklich ewige Freude, er schenkt wahre Freude, er schenkt eine tiefe Freude. Jesus macht hier den besten Wein, er macht hier guten Wein. Und Wasser steht hier sozusagen für das Alte Testament, für den alten Bund des Gesetzes. Und der Wein steht für diesen neuen Bund der Gnade, den Jesus eingeführt hat. So lesen wir auch in Johannes, durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Und niemand hat Gott je gesehen, der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Jesus kam, um uns den Vater vorzustellen. Und Mose, er hat uns das Gesetz gegeben, den Menschen. Und er hat ja das Wunder getan, aus Wasser ist Blut entstanden zum Beispiel. Und Jesus, durch ihn ist die Gnade geworden, er hat aus Wasser Wein gemacht, etwas Gutes. Etwas ganz Neues ist hier angebrochen. Die Zeit der Gnade, diese gute Botschaft des Evangeliums, die frohmachende Botschaft. Und so heißt in Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und Johannes hat dieses Zeichen hier aufgeschrieben, was ja kurz vorher ist. Ja, Kapitel 2 und den 3 kommt dann der Nikodemus, wo er mit Jesus diskutiert und wo dieser Vers dann drin steht. Er ist derjenige, der dieses ewige Leben schenkt, der diese ewige Freude schenkt, die nicht vergeht. Und diese ewige meint nicht ewig unbedingt an Zeit. Ja, früher habe ich immer so gedacht oder hat man dieses Bild gehabt, man sitzt in den Wolken mit einer Harfe, ich mag keine Harfe und kann das nicht spielen. Und so manchmal klingt das gut als Begleitinstrument, aber nur Harfe, weiß ich nicht, ist für mich fremd. Ja, das ist ja total langweilig. Nein, Ewigkeit meint nicht unendlich Zeit und irgendwo die Zeit totzuschlagen, sondern es meint Ewigkeit an Qualität. Unbegrenzt an Qualität, die nicht vergeht. Und darauf freuen wir uns, darauf steuern wir zu. Und ja, wie passiert das mit Vertrauen? Wir glauben zuerst, wer Jesus ist, dass er der Christus ist, der Messias, Gottes Sohn, Gott selbst, der auf diese Erde gekommen ist. Und wir vertrauen natürlich das, was Jesus getan hat, dass er am Kreuz auf Golgatha für unsere Schuld gestorben ist. Und wenn wir an ihm glauben, dann wird unsere Schuld ihm angerechnet, vollkommen bezahlt. Und gleichzeitig, wie so ein Doppeltausch, ja, wird sein perfektes Leben uns angerechnet. Gott sieht uns, er sieht in uns Jesus, wenn er uns anschaut. Das ist die gute Botschaft. Und wie ist das mit dem Vertrauen, mit dem Glauben? Da gehört dieses Glauben, dieses Vertrauen ist eine Seite, aber auch Gehorsam, Handeln gehört dazu. Das können wir nicht voneinander trennen, das sagt doch die Bibel immer wieder. Und ich habe mal überlegt, welches Beispiel kommt da ganz gut an. Und in meiner Kindheit, da, wo wir herkommen, aus Ostwestfalen-Lippe, da bei Bielefeld, da sind im Winter manchmal die Seen zugefroren. Also ihr merkt schon, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, ne? Das passiert ja heute so gut wie nie. Aber damals war das wirklich so. Und dann sind wir mit den Schlittschuhen aufs Hückermoor, aufs Moor hingefahren und sind da Schlittschuh gefahren. Und so ein Bild, dieses so ein zugefrorener See, ist vielleicht ein gutes Bild für das Vertrauen. Ja, wir sind da drauf, wir hatten ganz viel Spaß und das soll zeigen, dass der Glaube an sich, der Glaube selbst, nicht trägt. Also wenn ich jetzt ganz, ganz viel Glauben habe und überzeugt bin und gehe zum See und da ist eine ganz, ganz dünne Schicht, so gerade mal so ein bisschen zugefroren. Ich sage, ich glaube, das wird mich tragen und ich springe mutig da drauf. Was passiert? Ich breche ein. Ja, ganz klar, mein Glaube, der trägt mich nicht. Aber wenn ich vielleicht ganz schüchtern bin oder Zweifel habe, ich komme dahin und bin nicht mutig, aber die Eisschicht ist richtig dick, ja, ist richtig zugefroren und ich gehe ganz vorsichtig drauf und probiere, das hält, ja, und ich gehe drauf, merke, wow, trägt. Da merke, also das ist ein Beispiel dafür, dass der Glaube an sich selber gar nicht entscheidend ist, sondern der Glaube an was? An das Objekt des Glaubens. Und wenn ich glaube, dass so ein zugefrorener See trägt und ich da drauf steige, also ich tue das auch, dann erlebe ich, wie das wirklich Realität ist. Und so ist das mit Jesus. Jesus ist derjenige, er ist das Eis, was trägt. Und wir dürfen mutig sein, wir dürfen ihm vertrauen und dann auch erleben, wie das wirklich trägt. Und wisst ihr, damals beim Hykamor war das nicht so leichtfertig. dass die einfach die Leute drauf ließen, sondern vorher ist der Bauer, der dort zuständig war, der hat seinen kleinen Trecker genommen, es war kein großer, sondern so einen ganz kleinen, so einen alten, und ist, als das zugefroren ist, über den See gefahren und hat quasi getestet, ob das Eis trägt, und erst dann wurden die Kinder draufgelassen. Und ich glaube auch, dass wir unseren Glauben, oder Jesus und den Glauben, er ist ja nicht unbegründet, sondern wir dürfen das überprüfen. Und der Glaube wird jeder Prüfung auch standhalten. Und viele Menschen seit Jahrtausenden, die darauf vertraut haben, haben erlebt, wie Jesus wirklich trägt. Und wir dürfen das von anderen an anderen sehen und dann auch selbst erleben. Aber es gehört zusammen, nicht nur Vertrauen, sondern dann auch diesen Schritt wagen, gehorsam sein, die Dinge auch tun und gehen und dann erleben, wie Jesus wirklich trägt, wie er wirklich diese Freude schenkt, wie er uns rettet und wie er uns im Leben weiterhilft. Und dann lesen wir weiter. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Johannes schreibt dieses erste Zeichen Jesu auf, um Jesu Gottheit zu zeigen. Dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist, dass er Gott ist, der Macht hat. Und er weist auf seine Herrlichkeit hin. Und dieser kleine Zusatz, das ist quasi der Anfang, das erste Zeichen gewesen ist, lässt alle Spekulationen, dass Jesus als Kind irgendwas getan hat, einfach ja, erblassen. Ja? Also hier hat Jesus mit seinem Dienst angefangen und nicht schon vorher irgendetwas getan. Und das war eindeutig sein erstes Wunder. Und ja, was machen wir jetzt mit dieser Geschichte? Ich würde sagen, wir haben hier zwei Aspekte, oder man sagt ja, wir können von zwei Seiten vom Pferd fallen, von beiden Seiten vom Pferd fallen. Wenn wir jetzt sagen, also die einen sagen, ja, so bin ich so ein bisschen aufgewachsen, nicht ganz extrem, aber schon, Christen und Freude, das passt nicht zusammen. Ja, also Jesu nachfolgen, das ist, man nimmt sein Kreuz auf sich, ja, und man muss Hingabe, Leidenschaft, und deshalb irgendwie Freude und Christsein, das gehört nicht zusammen. Ja, das passt nicht zusammen. Vielleicht kennt ihr das auch. Und so wird so diese Nachfolge Jesu eigentlich alles, was irgendwie Freude macht, was einen ein Lächeln ins Gesicht, das kann eigentlich gar nicht gut sein. Ja, das ist das. Wir merken, Jesus war nicht so. Jesus, er war mitten im Leben dabei, er war bei den Leuten. Er hat gegessen, er wurde ja sogar, er war ein Säufer und ein Fresser genannt. Ja? Er hat seine Zeit auf dieser Erde hat er genossen. Er hat die Dinge, die Gott ihm geschenkt hat, hat er wirklich mit Freude, mit Dankbarkeit angenommen. Und ich glaube, dass, also das wäre eine falsche Sicht, zu sagen, Christ sein und Freude, das passt nicht zusammen. Aber das andere ist auch vielleicht ein Extrem, wenn wir sagen, als Christen haben wir immer Freude, Friede und Eierkuchen. Kommen gar keine Schwierigkeiten in unser Leben. Immer auf der Überholspur und so weiter. Auch das wäre nicht richtig. Denn auch wir Christen, wir bekommen Schwierigkeiten, wir werden krank, wir werden alt und schlussendlich werden auch wir eines Tages, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, sterben. Aber auch hier haben wir Jesus, der uns in diesen Schwierigkeiten hilft. Und der uns manchmal trotz großer Herausforderungen diesen tiefen Frieden und diese Freude im Herzen bewahrt und auch schenkt. Und ja, es ist interessant, wer in dieser Geschichte eigentlich im Mittelpunkt steht, wer diese Geschichte dominiert. Wenn wir uns das nochmal vor Augen halten, wer spielt hier die Hauptrolle? Wer steht im Mittelpunkt? Also seine Mutter, die war auch dabei, die wird erwähnt, aber Jesus zeigt ihr auch ihre Grenzen. Maria, sie steht völlig auf dem Abseits. Und Jesus weist, wie gesagt, ganz klar in ihre Grenzen. Er zeigt auch den Unterschied hin. Er nennt sie ja nicht seine Mutter, sondern er nennt sie Frau. Und er weist, wie gesagt, hier irgendwie zu sagen, Maria wäre ja etwas ganz, ganz Besonderes. Im Gegensatz zu Jesus merken wir, er weist ihr wirklich ihren Platz halt hin. Genau, und jeder Versuch, irgendwie Maria hier ja, als sündlos oder wie auch immer darzustellen, merken wir, dass das ist schwierig. Und auch seine Jünger, welche Rolle spielen seine Jünger da? Also überleg mal, ne? Die werden nur erwähnt, dass sie dabei waren. Was tun die eigentlich? Die sind nur dabei. Die spielen gar keine Rolle. außer vielleicht mit dem offenen Mund dabei zu stehen und zu staunen, was da passiert. Und am Ende, wie gesagt, vertrauen sie Jesus, weil die es erlebt haben, aber viel mehr auch nicht. Aber wie ist das mit dem Brautpaar? Da denken wir, ach, das ist doch ihre Hochzeit. Auch das Brautpaar spielt gar keine Rolle. Wir kennen nicht mal die Namen von ihnen. Und ja, dabei ist es Jesus, der in dieser herausfordernden Situation, dieser Schwierigkeit, was ja eigentlich eine Tragödie hätte sein können, ihnen das größte Geschenk macht, indem er ja aus Wasser Wein macht und ihre Hochzeit quasi rettet. Ja. Und wir merken, es geht hier wirklich um Jesus. Er steht im Mittelpunkt. Gott steht im Mittelpunkt. Es steht seine Herrlichkeit und seine Ehre in dieser Geschichte im Mittelpunkt. Und es zeigt, dass das ist der Schlüssel. Die Jünger, die das erleben, die glauben dann an Jesus, die vertrauen ihm und ihr Glaube wuchs auch anschließend. Und diese Geschichte zeigt uns, was Johannes uns damit sagen möchte, dass wir in weltlichen Dingen keine Freude finden, in allen geschaffenen Dingen keine Freude finden, sondern sie nur in Jesus finden. Und wenn wir sie in Jesus gefunden haben, dann finden wir die Freude auch überall. Und der Blaise Pascal, einer meiner Lieblingsphilosophen, der hat das folgendermaßen zitiert oder aufgesagt, hier von ihm. Es gab einst im Menschen ein wahres Glück, von dem ihm heute nur noch das Merkmal und die leere Spur bleiben, die er vergebens zu füllen versucht mit allem, was ihn umgibt. Er sucht bei nicht vorhandenen Dingen die Hilfe, die er nicht von vorhandenen Dingen erhält. Aber diese sind alle unzureichend, weil die unendliche Kluft nur gefüllt werden kann von einem unendlichen und unvergänglichen Objekt. Das heißt, nur von Gott selbst. Und anschließend, und dieser Satz ist nochmal bekannter von ihm, das Glück ist nicht außer uns und nicht in uns, also nicht irgendwo in der Welt zu finden, aber auch nicht in uns selbst, sondern in Gott. Und wenn wir ihn gefunden haben, also wenn wir Gott gefunden haben und er der Mittelpunkt unseres Lebens ist, dann ist das Glück überall. Und deshalb, wenn wir Freude in der Schöpfung suchen, dann werden wir die Freude nicht finden. Aber wenn wir die Freude in der Beziehung zum Schöpfer suchen, dann werden wir nicht nur die Freude finden, sondern nicht nur den Schöpfer finden und die Freude finden, sondern dann werden wir auch die Schöpfung genießen können, weil wir wissen, von wem sie kommt. Und in dem kleinen Westminster Katechismus, da wird es so in der ersten Frage so gefragt, also eine Frage und dann eine Antwort gegeben, in diesem quasi Unterricht in den wichtigsten Lehren der Bibel. Und da wird die erste Frage gleich am Anfang gestellt: Was ist das höchste Ziel des Menschen? Was ist das höchste Ziel des Menschen? Wozu ist er eigentlich da? Und die Antwort lautet: Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Und das ist die Spirale des Glücks. Das klingt paradox, scheinbar sogar widersprüchlich, aber das ist der einzige Weg. Indem wir Gott verherrlichen, indem wir ihn anbeten, indem wir ihn als der er ist, wirklich anerkennen, gibt uns das Freude. Und wenn wir diese Freude dann haben in Gott, dann verherrlichen wir ihn auch am meisten. Ja? Wenn ich von etwas begeistert bin, dann will ich davon erzählen, dann will ich, dass die anderen das auch ausprobieren, dass die anderen das machen. So ist das auch mit dem Glauben. Also die Freude, die wir dann in Jesus gefunden haben, die Freude, die verherrlicht Gott. Ich habe am Anfang euch von diesem Zeichen erzählt und es gibt ja so unterschiedliche Zeichen. Und eigentlich wollte ich gerne irgendwo anhalten und ein Bild machen, so keine Ahnung, 10 Kilometer bis nach Köln. Ja, und dass ich davor stehe und sage, ja, super, ich bin in Köln. Die sagen, hallo, ne, du bist noch nicht in Köln. Das ist ein Zeichen, dass du auf dem Weg nach Köln bist. Und genauso sind diese Wunder, die Dinge, die Gott uns schenkt, ja, die Gott uns gibt, das ist noch nicht das Ziel, wo wir angekommen sind. Sie sind Zeichen darauf hin, dass wir unterwegs sind, aber dass wir richtig unterwegs sind, dass wir, wenn wir bei Jesus sind, wenn wir bei Gott sind, wenn wir ihn haben in unserem Leben, dann sind wir am Ziel. Und dann haben wir diese Freude. Und deshalb, es gibt einen guten Grund, Jesus zu vertrauen, weil er nicht nur der beste Leiter ist, der uns ans Ziel bringt, sondern er schenkt uns auch Freude. Und das ermutigt mich und ich hoffe auch euch, dass wir ja, Jesus da vertrauen dürfen. ja, weil er es wirklich gut mit dir und mit mir meint. Amen. Ich bete noch zum Abschluss. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass du ja, Jesus gesandt hast, weil wir dir nicht egal sind und egal waren, sondern weil du uns wirklich von Herzen liebst, bedingungslos und ewig. Und du wolltest gerne wieder, dass wir mit dir vereint sind. Und du hast alles getan, Herr. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass du diesen Weg eingeschlagen hast und dass du gekommen bist und wir wirklich schwarz auf weiß nachlesen können, ja, wie du gelebt hast und wie du den Menschen begegnet bist. Und genauso begegnest du auch uns, Herr. Und danke, Herr, dass du uns Freude schenkst, die bleibt, Freude, die anhält. Und du siehst, dass wir das manchmal nicht fühlen oder manchmal nicht sehen, nicht erleben und dass wir so abgelenkt sind durch viele andere Dinge, Herr. Bitte hilf uns, den Fokus auf dich zu richten, dass wir ja wirklich die Freude und das Glück und all die Dinge in dir suchen und dich suchen, Herr, vor allem. Danke, dass du da bist, dass du heute zu uns sprichst und dass wir in dir unser Glück finden, Herr. Amen.